Aufregung im politischen Berlin. Kann es sein, dass die Ampelregierung zerbricht, weil sie sich nicht darauf einigen kann, wofür sie im nächsten Jahr ihr Geld ausgeben will?
So kritisch war es wohl noch nie und wir gucken uns jetzt an, woran das liegt.
Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Wir sprechen außerdem noch über den Prank von Marvin Wildhage, der sich als Maskottchen ins EM-Stadion geschmuggelt hat. Und wir nehmen den Pride Month Juni mal zum Anlass zu fragen, wie gleichberechtigt queere Menschen heute eigentlich in Deutschland leben können.
Und ich nehme heute von zu Hause auf, falls ihr euch wundert, dass die Soundqualität nicht so gut ist. Und vielleicht hört man auch ab und zu so ein paar Bohrgeräusche im Hintergrund, weil die Wohnung neben mir wird leider renoviert. Ich muss aber leider zu Hause bleiben, weil ich irgendeine Virusinfektion hatte am Dienstag und Mittwoch, die jetzt auch schon wieder komplett weg ist. Aber ich will niemanden anstecken. Und es ist aber nicht Corona anscheinend. Also kein Corona-Test schlägt aus. Aber damit starten wir in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten. Und auf Platz 1 und 2 sind natürlich Posts zur Europameisterschaft.
Du hast es vorher gesagt, du warst das Orakel letzte Woche.
Ich habe sogar am Freitag vor dem letzten Spiel im Büro gesagt, es wird safe ein 5:1. Bin da gegangen, dann hat mir schon mein Chef so geschrieben, oh, du bist ja voll das Orakel. Und dann habe ich im Tippspiel beim zweiten Spiel 2:0 getippt. So. Also ich bin wirklich,
wow,
bin wirklich nicht schlecht. Es ist komplett geraten. Ich habe gar keine Ahnung davon. Ich sage einfach irgendwelche Zahlen, aber es war nicht schlecht. Ich muss ja sagen, es war halt dieser absolute Traumstart und ich liebe das alles komplett. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir müssen den Fußball ja jetzt auch nicht überhöhen oder so. Es wird ja teilweise so getan, als würde der jetzt die Gesellschaft wieder kitten oder so. Ich glaube, das ist auch ein bisschen übertrieben. Aber allein schon, dass man in den Nachrichten und in den sozialen Netzwerken und auch TikTok und wo auch immer dauerhaft Bilder von feiernden Schotten sieht und singenden Albanern und Franzosen, die sich in den Armen liegen. Das ist genau das, was ich liebe. Irgendwelche euphorischen Engländer, die am Römerberg in Frankfurt, keine Ahnung, in den Brunnen springen und so. Ausländische Journalisten, die am Wort Gelsenkirchen scheitern. Menschenmassen, die um Saxophone springen und feiern und so. So muss eine Heim-EM sein. Und wie schön ist es, dass wir vielleicht auch noch wirklich gute Chancen haben, weit zu kommen und diesmal nicht so nervig überkritisch rumheulen wie bei den letzten EMs und WMs und so weiter. Und ja, ich finde es einfach richtig schön und ich habe einfach eine gute Zeit damit und ich liebe das alles komplett und ich finde es so schön, dass man das auch in einem Nachrichtenpodcast sagen kann, weil einfach die Top 2 Posts sind. Wie geht's dir damit? Guckst du auch die Spiele?
Ich habe mich am Mittwoch dabei beobachtet, wie ich mich beeilt habe, von der Arbeit nach Hause zu kommen, um alleine mir dieses Spiel anzugucken und ich habe mich wirklich ein bisschen gefragt, was eigentlich mit mir los ist. Mir geht es aber schon auch so ein bisschen wie dir. Ich glaube, wir müssen uns hier auch einfach wegen unserer Arbeit sehr viel mit sehr vielen schlechten Nachrichten auseinandersetzen. Und das macht manchmal schon einfach auch ein bisschen gute Laune, wenn es mal ein paar andere Themen gibt, die ja nicht immer unbedingt auch was mit Sport zu tun haben. Ne? Also da passiert ja dann auch ganz viel drumherum und das finde ich auch super spannend, weil es ja dann doch wieder auch in die Gesellschaft reingeht. Okay, jetzt kleine Stimmungsänderung. Auf Platz 3 geht es nämlich um einen mutmaßlich rassistischen Angriff auf zwei ghanaische Mädchen in Mecklenburg-Vorpommern. Am Samstag ging ja die Meldung rum, dass eine Gruppe von Jugendlichen am Freitagabend in Grevesmühlen zwei 8- und 10-jährige ghanaische Mädchen angegriffen haben soll. Dem jüngeren Mädchen soll einer der Jugendlichen laut diesem ersten Bericht ins Gesicht getreten haben und als der Vater dazugekommen ist, sollen die Jugendlichen den dann auch noch angegriffen haben. Außerdem sollen sie rassistisch beleidigt worden sein. Der Vater und das jüngere Mädchen kamen danach erstmal ins Krankenhaus. Der Post ist von Samstag und auf die Meldung gab es heftige Reaktionen. Also in Grevesmühlen sind über 200 Menschen zu einer Protestkundgebung gegen Gewalt und Fremdenhass zusammengekommen. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel hat den Angriff scharf verurteilt, also mit dem Zitat: Man greift keine Menschen an, erst recht keine Kinder und schon gar nicht aus rassistischen Motiven. Und auch in der Kommentarspalte haben direkt ziemlich viele Leute sehr viel Anteil genommen und die Tat scharf verurteilt.
Genau, das ist so der Stand gewesen von den ersten Tagen nach der Tat. Inzwischen gibt es aber neue Erkenntnisse, weil sich ZeugInnen mit Videomaterial gemeldet haben. Die Polizei geht jetzt nicht mehr davon aus, dass die Jüngere getreten wurde. Im Krankenhaus hat sich auch herausgestellt, dass sie keine Verletzungen hatte. Die Polizei vermutet den Tathergang inzwischen so, dass nämlich die 8-Jährige, die wollte mit ihrem Roller an einem 11-jährigen Jugendlichen vorbeifahren, der habe ihr mit ausgestrecktem Bein den Weg versperrt und sie dabei mit der Fußspitze getroffen. Zu dem Zeitpunkt sei eine größere Gruppe Jugendlicher in der Nähe gewesen. Daraufhin hatten sich die Kinder weinend an ihre Eltern gewendet. Als der Vater die Jugendlichen dann zur Rede stellen wollte, sei es zu einer verbalen und auch körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei seien auch rassistische Äußerungen gefallen. Der Vater wurde bei der Auseinandersetzung an der Hand verletzt und die Polizei ermittelt jetzt gegen eine einstellige Zahl an Tatverdächtigen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Außerdem steht der Verdacht der Volksverhetzung im Raum. Der Vater wurde auch wegen Körperverletzung angezeigt. Laut den neuesten Erkenntnissen war die Situation also gar nicht so eindeutig, wie es jetzt am Anfang aussah. Und deswegen wird jetzt auch darüber diskutiert, ob Medien und Politik ein vorschnelles Urteil gefällt haben. Die innenpolitische Sprecherin von der CDU-Landtagsfraktion, Ann-Christine von Allwörden, hat am Dienstag angekündigt, das Thema auf die Tagesordnung vom Innenausschuss setzen zu lassen.
Ich finde es total schwierig, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass eben gerade solche Formulierungen wie mutmaßlich oder dass wir hier die ganze Zeit immer im Konjunktiv sprechen, die sind mega wichtig bei solchen Sachen. Ich habe das nämlich auch in den Kommentaren gesehen unter diesem Post, dass direkt Leute gesagt haben, so mutmaßlich braucht man hier ja wirklich nicht zu sagen, das wäre ja alles total eindeutig. Und ich verstehe auch, woher das kommt, aber genau wegen solcher Sachen ist es eben so wichtig. Ich meine, die Polizei kann am Anfang erstmal nichts anderes machen, als die Informationen rauszugeben, die sie hat, und dass die aber dann eben noch nicht bestätigt sind, ist ja klar, und genauso müssen wir damit dann eben auch umgehen, sprachlich.
Voll, und ich glaube, es ist auch gut, dass es Gerichte gibt, die sowas urteilen am Ende und halt sich den Fall vorher genau anschauen und mit allen Betroffenen sprechen und so. Und es eben nicht die Social-Media-Meute anfängt, irgendwie ein vorschnelles Urteil zu fällen. Das passiert leider sehr stark in allen, auf allen Seiten, und das ist, finde ich, auch nicht so geil.
Ja, trotzdem reiht es sich ja auch irgendwie allein schon dadurch, dass es jetzt diese Meldung gab, reiht es sich ja darin ein, dass es gerade immer wieder Fälle gibt, wo Leute aufeinander losgehen in den verschiedensten Kontexten. Und es gibt natürlich auch einfach ein mulmiges Gefühl. Deswegen verstehe ich auch, wenn Leute dann denken, oh nee, schon wieder. Aber ja, voll. Ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Auf Post 4 geht es darum, welche Urlaubsländer in Europa wie teuer sind. Das Statistische Bundesamt hat nämlich die Preise für Hotels und Gastronomie miteinander verglichen. Und rausgekommen ist, wer günstiger Urlaub machen will, sollte eher mal nach Reisezielen in Süd- und Osteuropa schauen. Fand ich jetzt auch nicht so mega überraschend, ehrlich gesagt. Nee. In Spanien und Griechenland sind zum Beispiel Hotelübernachtungen rund ein Viertel günstiger, in Bulgarien und Albanien über die Hälfte. Teurer als in Deutschland ist der Urlaub vor allem in Skandinavien. In der Schweiz zahlt man zum Teil sogar das Doppelte für einen Hotelaufenthalt. Und das liebste Urlaubsland der Deutschen, das ist natürlich nach wie vor Italien. Da ist es aber im Vergleich zu Deutschland inzwischen wirklich nur noch um die 5% günstiger. Das fand ich auch krass.
Ich bin ja vor allem neidisch auf die Leute aus der Schweiz, die, egal wo sie Urlaub machen, richtig Geld sparen können.
Ja, voll. Ein Punkt, der da drin aber nicht mit berechnet wurde, sind natürlich die Anreisekosten. Und gerade Länder in Südeuropa sind einfach weiter weg. Dementsprechend sind die Flüge auch teurer. Deswegen muss man da dann wahrscheinlich nochmal neu rechnen.
Und auf dem letzten Post für diese Woche geht es um Frankreich. Da sind am Wochenende über 300.000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Dazu hatten unter anderem die neue linke Koalition, Anti-Rechts- und Antirassismusverbände, aber auch Gewerkschaften aufgerufen. Die Demos waren jetzt eine Woche, nachdem der Präsident Emmanuel Macron die Nationalversammlung aufgelöst und neue Parlamentswahlen angekündigt hat. Das hat er gemacht, weil seine Partei ja bei den Europawahlen richtig krass verloren hatte. Die große Gewinnerin der EU-Wahlen war die rechtsextreme Partei Rassemblement National von Marine Le Pen. Und viele Leute in Frankreich haben jetzt eben Angst, dass dieser Rassemblement National die Wahlen gewinnt. Das würde bedeuten, dass sie die Mehrheit im Parlament hätten und vielleicht sogar einen Premierminister stellen können. Aber, und das ist auch nochmal wichtig, so nicht den Präsidenten, das bleibt weiter Macron, weil Präsidenten werden in Frankreich in einer Extrawahl gewählt. Dieser erste Wahlgang, der ist am 30. Juni, also nächste Woche. Und da werden wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen.
Ja, in den Kommentaren wird auf jeden Fall sehr viel darüber diskutiert, ob die Neuwahlen jetzt ein richtiger Schritt waren. Und darüber haben wir hier letzte Woche auch schon mal ein bisschen ausführlicher gesprochen. Auch wenn natürlich niemand die genauen Gründe kennt, gibt es doch so einige Theorien. Also wenn euch das interessiert, dann hört da gerne nochmal rein.
Was ich jetzt auf jeden Fall ganz interessant finde, ist, wie stark die Linke in Frankreich plötzlich ist, ne? Wenn da 300.000 Leute auf die Straße gehen. Also ich meine, ja, klar, die sind in Frankreich ist ja eh ein Land, wo die gerne mal auf die Straße gehen, so. Aber man hat da jetzt in den letzten Jahren gefühlt nur über Macron und seine wirtschaftsliberale Partei geredet und eben diesen rechten Rassemblement National. Aber die linken Parteien sind wohl jetzt gerade nach dieser Ankündigung von Macron ziemlich zusammengerückt. Und es könnte bei den Wahlen nächste Woche einen ganz spannenden Turn geben, wie es aussieht. Also ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ich auch. Das war's mit den Tagesschau-Posts. Wir schauen jetzt mal auf die anderen News.
Zerbricht die Ampelregierung? Diese Frage haben wir ja letzte Woche schon ganz kurz erwähnt, als es über die Europawahlen ging. Und ich glaube immer noch, ehrlich gesagt, dass das jetzt nicht so direkt bevorsteht, weil ja alle Ampelparteien bei einer Neuwahl mit einem schlechteren Ergebnis rechnen müssten. Die Diskussion reißt aber nicht ab und gerade werden gefühlt die Stimmen auch wieder lauter, die sagen, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Regierung zerbricht. Und zwar über die Frage zum Haushalt 2025. Die Frage ist, wo kann am meisten Geld eingespart werden?
Ja, seit Sonntag wird ja der Haushalt für 2025 verhandelt und letztes Jahr war das ja auch schon ein Riesenchaos. Da haben wir hier im Podcast auch wirklich wochenlang drüber gesprochen. Einmal nochmal ganz kurz zur Erinnerung, was da passiert ist. Da hatte ja die CDU dagegen geklagt, dass übrige Corona-Gelder von 2021 in den Jahren danach dann noch für andere Zwecke genutzt wurden. Und das Bundesverfassungsgericht hatte dann auch entschieden, dass es unzulässig ist und deshalb musste die Ampel dann nochmal ihren kompletten Haushalt neu aufstellen, weil auf einmal einfach dieses 17 Milliarden Euro Loch da war. Das war richtig heftig und auch schon da haben viele Menschen gedacht, vielleicht schafft es die Ampel nicht, vielleicht zerbricht die Regierung an dem Thema.
Genau, und gerade sieht es wieder ein bisschen mehr danach aus. Aber ist das nur Panikmache von irgendwelchen PolitikjournalistInnen, die nicht ertragen, dass die Leute nur noch über Fußball reden oder so? Oder ist da doch was Wahres dran? Das fragen wir Nicole Konert aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Hi Nicole.
Hallo.
Du wirst uns gleich auf jeden Fall eine Ja-Nein-Befrage beantworten müssen, ob diese Regierung zerbricht. Vorher robben wir uns mal so langsam daran. Was sind denn eigentlich diese riesigen Knackpunkte für den Haushalt 2025?
Naja, der größte Knackpunkt ist, über wie viel Geld reden wir überhaupt? Also wie viel Geld brauchen wir und wie viel Geld ist eigentlich da? Und eben da es dieses Urteil gab aus Karlsruhe und es nicht mehr Sondertöpfe gibt, wo man mal Geld hin und her schieben kann, gibt es jetzt eine Summe X und wie groß die Summe X ist, darüber streiten die sich. Der Finanzminister Lindner, der hat eine sehr klare Summe vorgegeben und die anderen Minister sagen aber, das reicht nicht. Also das heißt zum Beispiel der Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt, ich brauche mehr Geld für die Bundeswehr. Die Außenministerin sagt, ich brauche mehr Geld für humanitäre Hilfe oder auch der Arbeitsminister sagt, ich brauche mehr Geld für Sozialausgaben. Und da ist eben gerade das Problem, dass die sich überhaupt nicht einigen können, wie viel Geld da ist. Und man zusätzlich auch noch das Problem hat, dass man jetzt für 2025 nicht so viele Einnahmen hat, also nicht so viele Steuereinnahmen und die Schuldenbremse auch noch eingehalten werden muss. Das heißt, mehr Kredite, mehr Schulden kann man nicht aufnehmen. Und darüber wird gestritten und die Lücke zwischen den Einnahmen und den Ausgaben, den geplanten, sind so ungefähr 40 Milliarden. Und das ist der Grund, warum die jetzt schon seit Tagen, stundenlang der Finanzminister, der Kanzler und auch der Wirtschaftsminister zusammensitzen im Kanzleramt und quasi auf Chefebene verhandeln, wie viel Geld man denn jetzt noch wo einsparen kann, was man vielleicht verschieben kann, welche Projekte man vielleicht irgendwie, zum Beispiel Militärprojekte, ob man da irgendwie was in die nächsten Jahre schieben kann, dass es für 2025 irgendwie nicht zu Buche schlägt. Und wie man dann aber das alles so verhandeln, einsparen kann, dass man die Schuldenbremse überhaupt noch einhalten kann. Also es ist eine sehr, sehr langwierige Verhandlung gerade.
Ich verstehe das ja so einigermaßen, dass man sagt, es gibt weniger Geld und jetzt wollen natürlich alle versuchen, für ihren Bereich das meiste rauszuholen und dass es halt harte Verhandlungen sind. So viel ist klar. Aber am Ende, wir sehen ja jetzt seit 3 Jahren ungefähr, dass das allen Ampelparteien am Ende schadet, wenn es diese riesigen Diskussionen gibt. Einigt man sich nicht einfach ein bisschen schneller, wenn es doch allen schadet?
Naja, aber es gibt halt eben diese zwei Philosophien, sage ich mal. Die einen, das sind eher die Grünen und die SPD, die sagen jetzt, wir müssen diese Schuldenbremse reformieren, die bremst uns schon seit Jahren. Man muss auch eine Notlage ausrufen. Wir haben jetzt diverse Krisen, die Ukraine-Krise, auch Gaza-Krieg, humanitäre Hilfe. Wir brauchen einfach mehr Geld auch für Verteidigung. Und es gibt eben die andere Schule, die FDP, der Finanzminister, die sagen nein. Also es steht ganz klar im Grundgesetz, es steht in unserem Koalitionsvertrag, dass wir die Schuldenbremse einhalten und wir belasten damit irgendwie zukünftige Generationen mit den Schulden und das geht so nicht. Und diese zwei Schulen, die knallen jetzt eigentlich schon die ganze Zeit aufeinander. Im Moment sieht man da keine großen Kompromisse und es geht eben, investiert man jetzt in die zukünftige Generation, in Investitionen in Infrastruktur oder belastet man die zukünftige Generation mit Schulden? Das sind die zwei Schulen, die aufeinandertreffen und es ist eben sehr, sehr schwierig da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Das ist, glaube ich, das Grundproblem.
Geplant ist, dass sich alle bis zum 3. Juli einigen wollen. Außenministerin Annalena Baerbock hat jetzt selbst schon vor einem Koalitionsbruch gewarnt, sollten sich die Grünen, die SPD und die FDP nicht einigen können. In 2 Wochen wissen wir es also vermutlich. Aber was ist jetzt deine Wette? Hält die Regierung ja oder nein?
Ich weiß nicht, ob man den 3. Juli wirklich einhalten kann. Also auch da hören wir hier schon irgendwie in Berlin, dass es schwierig wird, dass man auf den 3. Juli jetzt nicht so schielen sollte, dass es ja man eine gute Lösung haben möchte und sich jetzt selber nicht so den Druck machen möchte. Aber klar ist eben auch, an diesem Haushalt hängt tatsächlich die Regierung. Also wenn man sich da jetzt nicht irgendwie einigt, dann könnte es richtig knallen, dann wird eben auch, und deswegen ist es eben auf ganz hoher Ebene wird das verhandelt, ist eben auch schwer, dass der Kanzler noch weiter Kanzler bleiben kann. Da sind sich eben auch alle einig, da muss jetzt eine Lösung her. Und so wie die Stimmung gerade im Land ist, und das hat man auch bei den Ergebnissen der Europawahlen gesehen, so wie die Stimmung im Land ist, will man eigentlich einen weiteren Streit, einen großen Knall vermeiden. Und deswegen sitzt man jetzt stundenlang zusammen im Kanzleramt und versucht, eine Lösung zu finden.
Aber glaubst du, das klappt oder nicht?
Naja, also der große Wille ist schon da, dass man sich jetzt irgendwie einigt. Sonst hätte man das jetzt nicht ganz oben wieder angehängt beim Kanzleramt. Und man merkt auch, also die Ampelregierung, die Parteien, die wollen ja auch noch weiter regieren. Die wollen jetzt auch einfach nicht aufgeben. Die haben noch große Projekte. Und wenn man sich jetzt nicht einigt, dann sind die Projekte halt weg. Das sind so Projekte wie die Kindergrundsicherung oder es sind Demokratieförderung, was total wichtig ist gerade. Solche Projekte wollen die machen, humanitäre Hilfe, Bundesfreiwilligendienst und so weiter. Also da gibt es viele Projekte, wo sie sagen, dafür stehen wir eigentlich als Koalition und wir wollen da auch weitermachen, weil wenn wir jetzt aufgeben, dann werden andere regieren und die werden auch nicht mehr Geld haben.
Okay, angenommen, sie platzt nicht. Was würde das denn heißen für das nächste Jahr? Also nächstes Jahr, nächsten Herbst ist ja Bundestagswahl. Das heißt, sie müssten dann noch ein Jahr zusammen in dieser Koalition bleiben. Jetzt ist es aber eine Koalition, auf die offenbar nicht so viele Leute Lust haben und auch die jetzt auch nicht besonders gut zusammenarbeiten kann, wie es aussieht. Wie soll denn dann dieses nächste Jahr aussehen?
Ja, das nächste Jahr ist dann Wahlkampf pur von den Parteien, weil das wird der große Spagat sein. Einerseits, wenn die sich jetzt auf den Haushalt einigen und das hinbekommen, dass sie irgendwie weiter regieren, wird aber trotzdem jede Partei versuchen, immer wieder zu zeigen, was sie Tolles in der Koalition machen. Also die Grünen, wie sehr sie sich zum Beispiel für Klimaschutz einsetzen, die SPD, für wie sehr sie für das Soziale stehen und die FDP für die Wirtschaft. Und da wird man jetzt dann, wenn die sich jetzt einigen und es weitergeht, wird man jetzt quasi den Wahlkampf starten und sehen, wie jeder versucht, sich zu profilieren. Findet man dadurch besser Kompromisse? Wahrscheinlich nicht. Aber jeder wird noch versuchen, das Beste da quasi rauszuholen, Wahlkampf zu machen und zu zeigen, dafür steht die jeweilige Partei. Ja, und am Ende müssen dann die Wählerinnen und Wähler entscheiden, wofür sie denn wirklich stehen, was sie gut finden oder ob es doch vielleicht auch jemand ganz anders sein sollte.
Nicole Konert aus dem ARD-Hauptstadtstudio, danke dir.
Sehr gerne.
Der Bundesverfassungsschutz hat die Klimagruppe Ende Gelände als linksextremistischen Verdachtsfall eingestuft. So steht's jetzt im letzten Verfassungsschutzbericht für 2023, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Einmal ganz kurz zur Gruppe Ende Gelände. Die ist schon seit fast 10 Jahren aktiv, aber so richtig bekannt wurde sie 2018. Da haben AktivistInnen im Hambacher Forst dagegen protestiert, dass der Energiekonzern RWE den Wald für den Kohleabbau rodet. Ende Gelände setzt sich laut eigener Website für das Klima und gegen fossile Energien wie Kohle und Gas ein und fordert den sofortigen Kohleausstieg. Und als Protestform nutzen die AktivistInnen den zivilen Ungehorsam und besetzen zum Beispiel Wälder oder Häuser. Das hat man, glaube ich, auch immer mal wieder mitbekommen. Aktuell protestiert Ende Gelände gegen die Tesla-Fabrik in Grünheide in Brandenburg.
Genau, bisher war nur die Ortsgruppe Berlin deswegen auch ein linksextremistischer Verdachtsfall. Jetzt schuf der Bundesverfassungsschutz die gesamte Gruppe so ein. Begründung ist, dass der Bundesverfassungsschutz deutliche Hinweise für eine Radikalisierung sehe. Die Aktionsformen, die Ende Gelände nutzt, hätten sich verschärft bis hin zur Sabotage und die Gewaltbereitschaft habe auch zugenommen. Das betreffe vor allem Aktionen gegen Einrichtungen und Unternehmen der Energieinfrastruktur, zum Beispiel wenn Pipelines blockiert werden. Die gehören in Deutschland zur kritischen Infrastruktur und wenn sowas angegriffen oder lahmgelegt wird, dann gilt das eben als Terror.
Ja, für Ende Gelände heißt es jetzt erstmal, dass sie vom Verfassungsschutz stärker beobachtet werden können. Der darf jetzt zum Beispiel auch V-Personen einsetzen. Und außerdem könnte diese Einstufung es halt auch echt schwerer machen, mit anderen Gruppen zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel auch deshalb, weil die Bundesinnenministerin Nancy Faeser jetzt schon den Jugendorganisationen von SPD, Grünen und Linken empfohlen hat, die Zusammenarbeit mit Ende Gelände zu beenden.
Ende Gelände selbst ist sehr überrascht davon. Auf Anfragen von Zeit Online oder der Taz hat eine Sprecherin die Einstufung als absurd oder skandalös bezeichnet. In der Taz erklärt sie, dass sie darin eine Kriminalisierung der Klimabewegung sehe. Für die Gruppe seien vielmehr die fossilen Großkonzerne die wahren Verfassungsfeinde. Verschiedene Klimagruppen haben sich schon mit Ende Gelände solidarisiert und auch JuristInnen, zum Beispiel von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und vom Republikanischen AnwältInnenverein, finden die Einstufung nicht gerechtfertigt.
Wir gucken hier ja auch immer ein bisschen auf die Social-Media-Welt und da ist diese Woche einem YouTuber nämlich ein krasses Ding gelungen, das vermutlich auch Leute hat aufschrecken lassen, die für die Sicherheit in deutschen EM-Stadien verantwortlich sind. Es geht da um den YouTuber Marvin Wildhage. Der hat sich nämlich als EM-Maskottchen Albert verkleidet und sich damit ins Stadion beim EM-Eröffnungsspiel in die Allianz-Arena reingeschlichen und natürlich alles gefilmt. Das Video dazu ist diese Woche auch in den YouTube-Trends gewesen und die EM ist ja eh ein Hochsicherheitsevent, das heißt, da kommt man nicht einfach ohne Ticket rein. Marvin sagt, er habe bei der offiziellen Verlosung nämlich keins unter 300 Euro bekommen. Also wollte er als Maskottchen dabei sein. Und um am Ende dann ein glaubwürdiges Maskottchen zu sein und nicht direkt aufzufliegen, hat er das monatelang sehr ausführlich geplant. Und im Video berichtet er zum Beispiel auch davon, dass er sich das Kostüm dafür in China hat maßschneidern lassen für 3.500 Euro. Also ich glaube, da hatte er die Ticketkosten dann auch wieder drin. Und dann hat er noch Leute ins Stadion eingeschleust und alle möglichen Akkreditierungen gefälscht, um ins Stadion eben reinzukommen. Und das ist natürlich alles absolut überhaupt gar nicht erlaubt. Aber zumindest am Anfang ist sein Plan aufgegangen.
Mama, Papa, ich hab's geschafft. Ich bin im Stadion bei der EM. Das glaubt mir kein Mensch.
Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen.
Ihm selbst ging es wahrscheinlich gar nicht so sehr darum, das Spiel am Ende zu sehen, sondern am Ende ist es ja klassischer investigativer Journalismus, den er da gemacht hat. Das sagt er auch selber. Und ich persönlich würde ihm dazu stimmen, auch wenn es Leute anders sehen. Aber wir gehen mal weiter mit der Geschichte. Marvin war nämlich dann am Spielfeld dran und hat das gemacht, was Maskottchen eben so machen. Er hat rumgetanzt, gewunken, ein Foto mit Mario Götze zusammen gemacht. Irgendwann wurde er dann wohl erwischt und kam in Polizeigewahrsam. Das erzählt er alles in diesem Video. Und jetzt ermittelt eben die Polizei gegen Marvin wegen Hausfriedensbruch, Erschleichen von Leistungen und auch wegen Urkundenfälschung. Auch die UEFA zieht Konsequenzen. Marvin hat jetzt Stadionverbot. Aber das Ganze ist natürlich unglaublich peinlich für die UEFA. Es gibt bei der EM ja tatsächlich Sorgen vor Anschlägen und so. Und wenn so ein YouTuber das bei so einem Hochsicherheitsspiel schaffen kann, ins Stadion zu kommen, wer kann das dann noch schaffen? Das wollten wir uns mal einordnen lassen und haben deswegen den Sicherheitsexperten Hans-Jakob Schindler von der Organisation Counter Extremism gefragt.
Das Video des YouTubers Wildhage zeigt eine wirklich wichtige Sicherheitslücke auf, die im Konzept der UEFA und der deutschen Sicherheitsbehörden besteht. Also das Verhindern, dass Mitarbeiter, neuangestellte Ordner sich auf ihren Social-Media-Kanälen mit den Mitgliederausweisen zeigen und damit die Fälschung der von Ausweisen ermöglicht oder vereinfacht. Es ist auch klar, dass natürlich dieser Stunt, der da auf YouTube gezeigt wird, nicht ohne eine Innenquelle von Herrn Wildhagen zustande gekommen wäre. Das zeigt auch, dass die Sicherheitskonzepte durchaus ja auch ganz gut sind. Man hat gesehen, dass am Ende natürlich die Sache auch schiefgegangen ist. Ich kann die UEFA absolut verstehen, dass hier rechtliche Maßnahmen gegen das Video schon angedroht sind, weil das Video natürlich öffentlich macht, wo die Sicherheitslücke ist und wie die zu umgehen werden könnte. Daher wäre es natürlich besser gewesen, wenn er dieses Video nicht öffentlich ins Netz gestellt hätte. Dass alle Ordner und Mitarbeiter überprüft worden sind vorab, ist auch klar. Also auch die Innenquelle von Herrn Wildhage wurde da überprüft, aber eben auf Beziehungen zu extremistischen und terroristischen Organisationen oder kriminellen Gruppen, nicht darauf, ob er ein YouTube-Stunt vorbereitet. Dass diese Überprüfungen tatsächlich auch geklappt haben, zeigt die Verhaftung am Anfang Juni eines IS-Anhängers, der sich mehrfach versucht hat, als Ordner bei der EM zu bewerben und jeweils abgewiesen worden ist und jetzt am Ende auch festgenommen wurde.
Das war der Sicherheitsexperte Hans-Jakob Schindler von Counter Extremism. Und die UEFA will nach eigenen Angaben den Fall auswerten und organisatorische Maßnahmen einleiten. Laut Polizei wurde die UEFA bei Einlasskontrollen sensibilisiert. Und Marvin hat tatsächlich auch jetzt schon ein zweites Video veröffentlicht, wo er sagt, dass Leute, die im Stadion arbeiten, sich bei ihm gemeldet hätten und sagen, dass es jetzt tatsächlich für sie viel mehr Kontrollen und so weiter gibt. Also da hat es zumindest irgendwie was gebracht.
Was mich bei der ganzen Geschichte unglaublich aufgeregt hat, ist, dass mir niemand, also weder das Video hat es erzählt, noch konnte ich das in irgendwelchen Quellen finden, wie viele Alberts normalerweise in einem EM-Stadion rumlaufen. Weil ich habe mich natürlich gefragt, gibt es eh nur einen und dann war da noch ein zweiter? Na klar, fällt es dann auf. Oder gibt es da halt 10 oder 20 und dann ist da noch einer mit dabei und dann geht der halt so ein bisschen unter. Weil wie genau die Sicherheitsexperten dann darauf gekommen sind, dass er nicht der Richtige ist, das weiß man halt nicht. Die einzige Vermutung ist noch, dass ich habe, dass er so ein bisschen flacher war. Also sein Kostüm war flacher als der Original-Albert. Vielleicht hat man es auch daran erkannt. Ich habe sogar extra jemanden gefragt, der beim EM-Spiel im Stadion war, um herauszufinden, wie viele Alberts da normalerweise rumlaufen. Und er meinte, dass er nur einen gesehen hat. Also dass es schon sein kann, dass es wirklich wenige sind und deshalb das dann eben auch aufgefallen ist. Aber das weiß ich nicht mit Sicherheit.
Ich habe mich das nie gefragt, aber ich würde es doch auch. Ich würde auch sagen, da gibt es doch einen. Das ist doch sonst voll gemein, wenn es da so voll die Verarsche, wenn es da mehrere gibt. Und in dem Video kommt auf jeden Fall auch, da trifft er auch zumindest einen anderen Albert und sagt dann irgendwie, der Kollege oder irgendwie so.
Ja, aber trotzdem, ich fand, das war eine wichtige Information, um zu verstehen, wie krass das eigentlich ist. Ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten bei der ganzen Aktion, weil auf der einen Seite ist es natürlich cool, dass er das aufgezeigt hat, weil Sicherheit bei solchen Events einfach krass wichtig ist. Auf der anderen Seite ist er jetzt vielleicht auch ein bisschen Inspiration für Leute, um so zu sehen, so wo die Sicherheitslücken vielleicht sein könnten.
Das stimmt, aber ich meine, dadurch, dass er sie gezeigt hat, werden die Sicherheitslücken ja auch geschlossen und er sagt selber, er hat eben ein zweites Video mit genau diesem Vorwurf auch gemacht, dass viele ihm vorgeworfen haben, dass es jetzt kein Journalismus wäre und so. Er sagt aber doch ganz klar und viele Zeitungen sehen es eben auch genauso. Ja, also es werden ja jetzt nicht diese QR-Codes und so weiter, die er da genutzt hat, gezeigt und so. Und das finde ich schon auch. Also er ergreift schon gewisse Maßnahmen, damit es eben nicht einfach kopiert werden kann. Diese Sicherheitslücke kann jetzt auch geschlossen werden. Und deswegen finde ich schon, dass es klassisches Aufdecken ist von irgendwas, was gerade nicht so rund läuft. Und dafür ist halt Journalismus da.
Der Pride Month geht zu Ende. Also der Juni, der ist ja der Pride Month. Also da setzen sich dann Menschen weltweit für die Rechte der queeren Community ein. Und man könnte ja denken, wir haben 2024, was gibt es da noch groß zu diskutieren? Aber gerade erst letzte Woche hat ja der Queerbeauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann gefordert, den Schutz queerer Menschen ins Grundgesetz mit aufzunehmen. Und wir dachten, wir nehmen den Juni jetzt mal zum Anlass, nochmal kurz drauf zu schauen, wie gleichberechtigt sind denn queere Menschen in Deutschland heute eigentlich?
Genau, und das fragen wir bei Oskar Jakob. Nach. Oskar ist Vorstandsmitglied von Lambda, das ist ein Bundesverband, der sich eben für junge Queers einsetzt. Hi Oskar.
Hallo, schön, dass ich da sein kann heute.
Schön, dass du da bist. Wir würden mal durch die verschiedenen Bereiche durchgehen und fangen an mit Familie und Ehe. Wie sieht es denn da aus mit der Gleichberechtigung?
Genau, also die Ehe für alle wurde ja im Oktober 2017 eingeführt und seitdem wurden knapp unter 100.000 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen seit der Einführung. Das sind insgesamt ungefähr 2,5% aller Gesamteheschließungen. Und im Moment ist es so, dass das Abstammungsrecht revolutioniert werden soll. Ja, da soll jetzt ein Entwurf vorgelegt werden. Das bedeutet konkret für lesbische Paare, dass die Person, die das Kind nicht ausgetragen hat, die musste bisher immer einen Adoptionsprozess durchlaufen. Und die soll mit dem künftigen Abstammungsrecht, das soll vereinfacht werden. Das heißt, dass das Kind dann einfach so anerkannt werden kann als das Kind von der Person und die Person als Elternteil anerkannt wird. Für schwule Paare soll diese Regelung aber nicht gelten, weil in diese Partnerschaft kein Kind hereingeboren wird. Und auch immer noch das Gesetz gilt, dass ein Kind nicht mehr als zwei Elternteile haben darf. Das heißt, das soll auf jeden Fall vereinfacht werden, aber es bleibt eben, dass ein Kind eben zwei Elternteile haben soll und nicht mehr als das.
Okay, das sind ja jetzt so vor allem so die rechtlichen Dinge, über die du geredet hast. Jetzt gibt es aber ja immer noch viele Fälle von Diskriminierung oder sogar Gewalt gegen queere Menschen. Gibt es da auch Zahlen zu und wird es gerade mehr oder weniger?
Genau, also es lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass die Zahlen deutlich mehr werden. Es werden mehr Gewalt gegen Queers gemeldet als noch früher. Bei Ratsuchenden der Antidiskriminierungsstelle waren 4% Fälle, die aufgrund der sexuellen Identität irgendwie angegriffen wurden und 21% wegen des Geschlechts. eine sehr große und bekannte Studie des Deutschen Jugendinstituts von 2017 zeigt, dass 80% der Jugendlichen aufgrund ihrer sexuellen Identität schon mal diskriminiert wurden. Und da handelt es sich vor allem um Beschimpfungen und Beleidigungen. Und verschiedene Zahlen zeigen auch, dass das vermehrt hat in den letzten Jahren noch. Und hinzu kommt ja auch, dass was ja in den 2010er Jahren noch nicht so aktiv der Fall war und jetzt immer mehr der Fall wird, dass eben auch Hasskriminalität im Internet zunimmt. Also dass ja diese Anonymität einfach dazu einlädt, dass Menschen eben Gewalt erfahren müssen. Und laut der Rainbow Map von 2022, das ist ein Projekt der Dachverbände Europe, die haben sich mit der Messung der legalen und gesellschaftlichen Stellung der Menschen beschäftigt. Und da liegt Deutschland immer noch aktuell im Mittelfeld. Also es ist wohl eben nicht so, dass Deutschland, dass die Akzeptanz von queeren Menschen in der Gesellschaft eben komplett abgeschlossen ist. Obwohl quasi gesetzlich immer mehr Meilensteine abgeschlossen wurden in den letzten Monaten und Jahren, sieht es eben mit der gesellschaftlichen Akzeptanz eben noch anders aus.
Weiß man denn, woran das liegt, dass es mehr wird an Gewalt?
Ich glaube, da lassen sich vor allem Mutmaßungen dazu anstellen. Ich glaube, das liegt schon auch an dem allgemeinen Rechtsdruck der Gesellschaft und dass teilweise die Gesellschaft auch traditioneller wird. Also ich glaube, dass auch dadurch, dass immer mehr Gesetze, jetzt gerade zum Beispiel wie das SBGG, das Selbstbestimmungsgesetz, was die Personenstands- und Namensänderung von Transpersonen vereinfachen soll. Oder das Ende des Blutspendeverbots für schwule und bisexuelle Männer und noch andere Gesetze, die erlassen wurden. Das, glaube ich, das führt auch dazu, dass andere Menschen, die eben sehr, ein sehr, sehr konservatives Bild haben, ja, dass dadurch immer mehr Diskriminierung oder der Hass gegenüber queeren Menschen ansteigt und das Gefühl, dass Queerness ein Dauerthema ist und das einzige Thema sei, was in der Gesellschaft gerade aktuell ist, was natürlich nicht stimmt.
Du hast ja jetzt gerade schon verschiedene Zahlen genannt. Gibt es da denn eigentlich auch einen Unterschied zwischen Stadt und Land?
Ja, definitiv. Also es ist nach wie vor so, dass es im Land einfach mangelnde Beratungsangebote gibt, gerade im Unterschied zur Stadt. Und es ist auch einfach eine andere Lebensweise auf dem Land. Und deswegen zeigt sich auch einfach, dass es gerade für junge Menschen immer noch deutlich schwerer ist, sich zu outen und die Sorge da dort immer noch besteht, nicht akzeptiert zu sein. Und es gibt eben, wie gesagt, immer noch mangelnde Angebote, Beratungsangebote, queere Jugendangebote auf dem Land. Aber es gibt auch Hoffnung in dem Sinne, dass gerade ganz viel am Entstehen ist. Also ich merke auch, ich bekomme auch mit durch unsere Partner, die wir mit Landerbund haben, mit unseren Jugendorganisationen, dass eben auch ganz viel gerade am Entstehen ist. Es gibt zum Beispiel auch die Dorf Pride Initiative. Das ist eine Initiative, ja, die eben gerade versucht, in ländlichen Regionen, in Dörfern eben dort CSDs stattfinden zu lassen und zu organisieren, dass eben auch Prides und CSDs quasi in ländlichen Regionen gibt und nicht nur in den großen Städten.
Was würdest du denn von der Politik für junge, queere Menschen wünschen?
Ich glaube, allgemein würde ich mir gerne mehr Aufmerksamkeit wünschen. Und ich glaube, dass so Beratungsangebote stattfinden können, dass so Community-Strukturen stattfinden können. Das hat ja auch sehr viel immer mit finanziellen Kapazitäten zu tun. Also ich würde mir dort auch mehr finanzielle Unterstützung wünschen von der Politik. Und auch was so Selbstbestimmung angeht für junge Menschen, dass junge Menschen in der Lage sind, selbst über sich, ja, über ihre Identität entscheiden zu können. Ist ja jetzt auch gerade das Selbstbestimmungsgesetz durchgekommen im Bundestag, worüber wir sehr dankbar sind als Jugendorganisation. Aber was eben da zu kritisieren ist, ist zum Beispiel, dass Menschen erst ab 18 ohne Einverständnis der Eltern bestimmen können, ob sie gerne ihren Namen und Personenstand ändern möchten. Und natürlich will ich mir auch, was gar nicht unbedingt nur junge Menschen betrifft, aber allgemein, dass der Schutz queerer Menschen ins Grundgesetz eingetragen wird.
Danke dir. Das war Oskar Jakobs vom Lambda Bundesverband. Wir drehen noch mal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. Am Montag hat der NRW-Justizminister den größten Kokainfund bekannt gegeben, der jemals in einem deutschen Ermittlungsverfahren gemacht wurde. Über 35 Tonnen Kokain im Wert von 2,6 Milliarden Euro haben die Ermittlerinnen in diesem Fall letztes Jahr sichergestellt. Der entscheidende Hinweis, der kam von kolumbianischen Behörden. Es ging da anfangs um einen Container voller Seife, aber dahinter haben die deutschen ErmittlerInnen dann ein Netz aus fast 100 Briefkastenfirmen entdeckt. Und die sollten wohl Geschäftsverkehr mit Südamerika vortäuschen. Insgesamt 9 Container haben die ErmittlerInnen unter anderem in Hamburg, Rotterdam und Ecuador beschlagnahmt und letzte Woche dann auch die Hintermänner in Deutschland zum Teil festgenommen. Denen drohen jetzt zwischen 5 und 15 Jahren Gefängnis. Mutmaßlich sollen sich aber noch weitere Mittäter in der Türkei aufhalten.
Bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch sind offenbar über 900 Menschen wegen Hitze gestorben. Das Ganze findet ja in Mekka in Saudi-Arabien statt und da waren fast 52 Grad. Die saudischen Behörden hatten deswegen auch die PilgerInnen gewarnt und zum Beispiel dazu aufgerufen, Sonnenschirme zu tragen und sich zur Mittagszeit nicht draußen aufzuhalten. Busse und Züge haben geholfen, die PilgerInnen zu den heiligen Städten zu bringen. Aber allein am Sonntag soll es rund 2700 Fälle von Erschöpfung durch Hitze gegeben haben. Und die Todesfälle, die steigen auch immer noch weiter. Diese Pilgerfahrt Hadsch gilt ja als eine der fünf Säulen des Islam und das machen jedes Jahr Millionen von Musliminnen. Alle, die sich das leisten können und gesund sind, sollen nämlich einmal im Leben nach Mekka pilgern. Durch den Klimawandel und die hohen Temperaturen wird das allerdings immer gefährlicher.
Die dänischen Fußballnationalspieler haben eine Gehaltserhöhung abgelehnt und sie wollen damit ein Zeichen für Gleichberechtigung im Sport setzen. Weibliche FußballspielerInnen verdienen ja immer noch deutlich weniger als Männer. Das ist nicht nur in Dänemark so, auch in Deutschland zum Beispiel. Also selbst Profispielerinnen müssen zum Teil nebenbei noch arbeiten, um sich ihre Fußballkarriere überhaupt finanzieren zu können. Dagegen wollten die dänischen Fußballnationalspieler in ihrem eigenen Verein jetzt was tun und sie haben sich gemeinsam entschieden, ihre nächste Gehaltserhöhung zu verweigern, damit beide Teams künftig die gleiche Grundvergütung bekommen. Außerdem sollen die Frauen einen besseren Versicherungsschutz bekommen und zwar schon gleich nach der EM. Ein Aber gibt es aber noch, es geht da wirklich nur um die Grundgehälter, nicht um die Prämien, die es dann so bei Pokal- oder Turnierspielen gibt. Die sind bei Männern immer noch weitaus höher, aber darauf haben sie in ihrem eigenen Verein natürlich keinen Einfluss.
Und wahrscheinlich sind die Werbekooperationen auch noch deutlich höher, wenn man eben für irgendeine Werbung angefragt wird. Und zum Abschluss schauen wir auch nochmal, was nächste Woche wichtig werden könnte. Und es wird euch überraschen, aber die EM könnte auch immer noch ein Thema bleiben. Sonntag ist ja für Deutschland das letzte Spiel der Gruppenphase gegen die Schweiz. Und dieses Spiel wird dann entscheiden, ob die Deutschen als Gruppenerste oder als Gruppenzweite weiterkommen. Dass sie weiterkommen, ist aber schon klar. Und ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, ob das überhaupt smart ist, als Erste weiterkommen zu wollen. Weil dann spielen wir nämlich im Viertelfinale gegen Spanien. Und von denen habe ich ein Spiel gesehen. Die waren absolut krass, so deswegen... Die dann direkt im Viertelfinale zu kriegen, wäre schon richtig heftig. Deswegen, vielleicht sollte man besser Gruppenzweiter werden und dann ein bisschen die entspannteren Weg nehmen. Naja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Die Achtelfinals fangen dann erst am Samstag an, also in über einer Woche. Das heißt, da haben wir auch noch eine Folge davor und darüber können wir dann nächste Woche hier reden.
Und eigentlich wollten wir euch hier jetzt noch erzählen, dass Meta ab nächster Woche unsere Insta- und Facebook-Beiträge nutzt, um ihre KI damit zu trainieren und hätten euch dann natürlich auch erklärt, wie man das in den Einstellungen ändern kann, wenn man das nicht will. Aber Meta wird unsere Insta- und Facebook-Beiträge jetzt erstmal doch nicht für KI benutzen. Ende Mai hatten die das ja eigentlich angekündigt und auch super viel Kritik dafür bekommen. Also in meiner Bubble haben sich super viele Leute darüber aufgeregt. Und es auch auf Insta thematisiert. Und deswegen ist dann auch eine Datenschutzorganisation juristisch dagegen vorgegangen und hat Beschwerde eingelegt. Erstmal mit Erfolg. Meta hat seine KI-Pläne für Europa jetzt erstmal auf Eis gelegt. Ganz durch ist das Thema aber noch nicht. Die haben schon angekündigt, weiter an der KI zu arbeiten und diese Datenschutzbestimmungen anzupassen. Es könnte also sein, dass sie damit dann doch noch durchkommen. Da sagen wir euch aber dann natürlich nochmal Bescheid.
Yes, und das war's damit mit den Themen für diese Woche.
Ja, schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch gerne euren FreundInnen von dem Podcast erzählen. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Berit.
Ich bin Leo. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche ist das EM-Maskottchen Albert. Okay, das war gar nicht Albert, sondern ich glaube, der macht auch gar keine Geräusche, oder? So, ja, so ein Maskottchen.
Ein echter Bär.
Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Epizentrum. Stories mit Epilepsie.
Du hattest eben einen Anfall auf der Autobahn.
Und deswegen hast du jetzt einen Penis auf dem Arm.
Bitte keinen Stock zwischen die Zähne stecken, wenn ihr eure Finger behalten wollt.
Hi, ich bin Sophia, bin 27 Jahre alt und seit 7 Jahren Epileptikerin. Das heißt, ich kenne den Alltag mit und ohne Anfälle und kann einen Einblick in diese Krankheit verschaffen. Denn nicht jeder Epileptiker fällt krampfend auf den Boden. Wie sehen meine Anfälle aus? Schränkt Epilepsie mein normales Leben ein? Und wie skurril können Situationen im Alltag eigentlich werden? Das erzähle ich euch alle 2 Wochen im Epizentrum.